Guten Morgen. Lobpreis kann wirklich die Atmosphäre des Himmels freisetzen. Ich habe vor ein, zwei Wochen auf YouTube ein Video gesehen. Vielleicht kennt ihr diese Talentshow Americans Got Talent. Die deutschen Sendungen sind leider nur so ein billiger Abklatsch. Da ist ein afrikanischer Junge, vielleicht 8 Jahre, ist da aufgetreten bei Americans Got Talent und hat dieses Lied, was wir jetzt zuletzt gesungen haben, gesungen, im englischen Original natürlich, Holy Forever. Und man spürt, obwohl es nur ein Video ist, dass in diesem Raum die Atmosphäre des Himmels sich freisetzt. Man sieht es an den Gesichtern, die Jury und das Publikum, die sitzen richtig still und stumm da, sind richtig bewegt. Holy forever. Jesus ist wirklich einzigartig. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich möchte mit euch heute über etwas sprechen, was Auswirkungen auf euer Leben haben könnte. Und zwar möchte ich euch eine Frage stellen. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, welche Saat in eurem Leben gesät wird und was aufgehen soll und was blühen soll in eurem Leben? Was soll in eurem Lebensgarten wachsen? Wisst ihr, dass es nur eine Person auf der Erde gibt, die bestimmt, was in deinem Lebensgarten wächst? Das bist du selbst. Es gibt ein Gleichnis von Jesus, wo das in einzigartiger Weise auch von Jesus aufgegriffen wird, dieses Thema. Ein bekanntes Gleichnis und ein wichtiges Gleichnis, was in den 3 Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, berichtet wird. Und wir wollen heute mal, ich möchte euch die Version von Markus vorlesen. Wer eine Bibel hat, kann bitte aufschlagen. Markus 4. Und ich lese erst die Verse 3 bis 8 und dann 14 bis 20. Markus 4, 3 bis 8 und 14 bis 20. Da sagt Jesus, hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie zwar rasch auf, als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Und dann erklärt ab Vers 14 Jesus seinen Jüngern, was das zu bedeuten hat. Da sagt er, der Bauer sät das Wort. Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf einen Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Sie hören das Wort und nehmen es auf. Sehen wir euch, wir haben einen ziemlich großen Garten. Und wir haben so ein Jahr hinter uns, es war ja ziemlich nass. Und was soll ich sagen? In unserem Garten wächst nicht nur das, was wir wollen. Um das mal sachte auszudrücken. Ich weiß gar nicht, wie das dieses Jahr, also man ist gar nicht dazu gekommen oder man hatte das gar nicht geschafft, irgendwie so schnell das Unkraut auszujäten, wie das gewachsen ist. Wisst ihr, dieses Prinzip von Saat und Ernte, dass das aufgeht, was gesät wird, das ist so ein wichtiges Prinzip des Reiches Gottes, dass wir das gar nicht oft genug bedenken können. Gott hat seine Art des Erschaffens, der Vervielfältigung, der Multiplikation in diese kleinen Samenkörner reingelegt. Und so eine kleine Eichel, aus der können Tausende von Bäumen entstehen, weil sich das multipliziert. Oder wenn wir etwas aussehen, dann wächst daraus das, was wir sehen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wächst eben dann daneben auch das, was wir nicht gesät haben. In Römer 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und das Wort, was hier eigentlich steht, akoe, von dem unser Wort Akustik abstammt, meint eigentlich eine Botschaft, die wir hören. Man könnte eigentlich wörtlich übersetzen, das Gehörte aus dem, was wir hören. Und damit meine ich nicht nur, also man kann ja so oberflächlich hören. Hier ist aber gemeint, dass wir die Botschaft des Evangeliums hören und annehmen. Also der gute Boden ist der, der das Wort hört und es annimmt. Die Passion Translation übersetzt diesen Vers, Römer 10, Vers 17, so. Glaube wird also in einem Herzen geboren, das auf die von Gott gesalbte Äußerung antwortet oder eingeht. Glaube wird aus einem Herzen geboren, das auf die von Gott gesalbte Äußerung eingeht. Also in gewisser Maßen, was ihr jetzt hört, kann in eurem Leben Eingang finden oder auch nicht. Ihr könnt jetzt so an das Mittagessen schon denken, alles Mögliche. Und dann geht ihr hier raus, ist alles wieder weg. Wisst ihr, ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, dass man das Wort Gottes auch lesen kann und nichts hört. Ich habe das viele Jahre gemacht. Ich habe das Wort Gottes gelesen und es war für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln, obwohl ich es ganz gut kannte. aber ich kannte es nicht nach der Wahrheit des Evangeliums. Wisst ihr, und das Wort Gottes ist der wichtigste Samen, der in deinem Leben gesät werden kann. Ich will jetzt keine Predigt über das Wort Gottes halten. Das wäre auch gut. Ich will jetzt nur ein paar Verse noch gleich anfügen, die den Wert des Wortes Gottes offenbaren. Aber das wäre eine eigene Predigt. Aber ich will zwei Aspekte mal aufzeigen. Für mich ist das Wort Gottes eine Anweisung Gottes für ein gelingendes Leben. Eine Anweisung, eine Gebrauchsanweisung Gottes für ein gelingendes Leben. Also wenn ihr ein Leben haben wollt, was erfolgreich ist, wo es euch wohl geht, wo ihr das erreicht, was ihr euch wünscht, ich kann euch garantieren, dass ihr da nicht hinkommen werdet, wenn ihr das Wort Gottes links liegen lasst. Und das Zweite ist, wir alle leben in einer Zeit, in der ein geistlicher Krieg stattfindet. Und der geistliche Krieg, in dem wir gerade sind, der wird momentan immer heftiger. Wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheiten des Wortes Gottes reihenweise über Bord geworfen werden und ersetzt werden durch humanistische Ideologien und Denkweisen. Und wo ein Krieg stattfindet gegen das, was wir als Christen, die dem Wort glauben und vertrauen, für wahr halten. Und wenn wir nicht als Christen in diesem Wort, in der Bibel, in der Wahrheit des Wortes Gottes verwurzelt sind, wenn wir nicht da gefestigt sind drin, dann werden wir werden bombardiert mit Ideologien, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Und ich weiß gar nicht, wie wir da bestehen wollen, wenn wir nicht verwurzelt sind im Wort Gottes und in der Wahrheit des Himmels. Wisst ihr, wenn Paulus uns sagt, wir sollen unser Denken verändern lassen durch den Heiligen Geist, dann meint er damit, dass unser Denken, unsere Sichtweise der Welt, unsere Glaubenssätze, unsere Empfindungen, wie wir die Welt sehen, wie wir Gott sehen, wie wir uns sehen, wie wir die Menschen sehen, prägen lassen von der Wahrheit des Himmels. Also jetzt mal ein paar Verse noch, die den Wert des Wortes Gottes noch mal ein bisschen hervorheben sollen. 5. Mose 8, Vers 2 bis 3. Dort heißt es folgendermaßen. 5. Mose 8, 2 bis 3. Erinnert euch an den ganzen Weg, also es sagt Gott zu dem Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hat. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang durch die Wüste führte. Er tat dies, damit ihr Demut lernt. Er wollte euch auf die Probe stellen, um zu erkennen, wie es in eurem Herzen aussieht, ob ihr nach seinen Geboten lebt oder nicht. Er lehrte euch Demut, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr kanntet noch eure Vorfahren. Und jetzt kommt's. Er wollte euch damit zeigen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Der Mensch lebt nicht nur von Schnitzel und Steak. Der Mensch lebt nicht nur von Müsli, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und wisst ihr, das Wort, das aus dem Munde Gottes geht, ist immer das, was der Heilige Geist mit dem Wort Gottes in unserem Herzen macht. Also das heißt, wir leben dann vom Wort Gottes, wenn der Heilige Geist es in uns lebendig macht. Jesus hat diesen Vers zitiert, als der Teufel kam in der Wüste und ihn versucht hat. Da sagt er zu ihm diesen Satz aus dem 5. Buch Mose. Und ich möchte euch den Satz, den Jesus sagt, mal nach einer etwas anderen, nach der Übersetzung von The Message vorlesen, weil ich das ganz gut fand, wie der das übersetzt hat. Dort heißt es: Es braucht mehr als nur Brot, um am Leben zu bleiben. Es braucht einen stetigen Strom von Worten aus Gottes Mund. Es braucht mehr als nur Brot, um am Leben zu bleiben. Es braucht einen stetigen Strom von Worten aus Gottes Mund. Und 5. Mose 32, Vers 47 heißt es: Diese Anweisungen sind nicht nur leere Worte, sie sind euer Leben. Wenn ihr diese Worte ernst nehmt, könnt ihr lange in dem Land leben, das ihr erobern werdet, nachdem ihr den Jordan überquert habt. Also darf ich euch mal fragen, auf welchen Boden fällt das Wort Gottes in eurem Leben? Vier Bodenarten hat Jesus hier vorgestellt. Und die wollen wir uns mal zusammen anschauen. Da sagt Jesus also in Markus 4, Vers 15: Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Das Bild ist klar, ne? Das ist der Weg. Da fällt der Samen auf den Weg. Also damals gab es natürlich wenig gepflasterte Straßen oder so. Aber stellt euch ruhig mal einen asphaltierten Weg vor. Was passiert mit der Saat, wenn es da drauf fällt? Es liegt offen da. Die Vögel haben ein leichtes, das wegzunehmen. Also das heißt mit anderen Worten, wenn bei uns das Wort so an der Oberfläche bleibt und gar nicht in uns eindringt, wenn es so oben liegen bleibt, wir werden bombardiert mit widergöttlichen Gedanken. Und wisst ihr, die Vögel, die diese Saat wegpicken, das ist der Feind, der uns bombardiert mit Lügen. Der uns bombardiert ständig mit irgendwelchen Dingen, die nicht mit der Wahrheit Gottes übereinstimmen. Und dann ist dieses Wort weg. Also der Weg heißt, Gottes Wort prallt eigentlich mehr oder weniger an uns ab. Dann sagt er in Vers 16 und 17, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Man muss Folgendes wissen, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Man hat damals völlig anders gesät, als man das heute tut. Es war damals so, dass der Ackerbauer, der ist hingegangen, hat auf dem Feld ausgesät und hinterher ist man mit dem Pflug gekommen und hat das eingepflügt. So, das heißt also, dass es auch Stellen gab, die einen felsigen Untergrund haben, wo nur wenig Erde drauf war. Und das ist hier gemeint. Also es ist nicht gemeint, dass es so eine Stelle ist, wie auf dem Weg, wo das offen liegt, sondern es ist Boden da, aber nur ein sehr dünner. Also das heißt, mit anderen Worten, das Wort kann nicht richtig wurzeln. Es ist zwar da, wir nehmen es auf, aber irgendwie kommt es nicht in unserem Herzen richtig an. Denn was in unserem Leben wirklich fruchtbar sein soll, was wirklich eine Auswirkung haben soll, muss in unser Herz kommen. Es reicht nicht, wenn es im Verstand ist. Die dritte Botenart, Markus 4, Vers 19 und 20, oder 18 bis 20, glaube ich, ja. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wisst ihr, dass ich glaube, dass in den Gemeinden diese Bodenart weit verbreitet ist und am häufigsten vorkommt? Irgendwie ist schon klar, also das Wort wird aufgenommen und man ist auch irgendwie bereit, darüber nachzudenken und so weiter. Aber es gibt dann plötzlich Dinge in unserem Leben, die das Wort überwuchern. Und Jesus nennt hier drei Dinge. Die wollen wir kurz durchgehen. Die Sorgen dieser Welt. Das griechische Wort, was hier steht, kann man mit Sorgen übersetzen, also wenn man sich über irgendwas Sorgen macht. Aber ich glaube, dass es an dieser Stelle ganz anders gemeint ist, denn es kann auch die Besorgungen der Welt heißen. Die Besorgungen der Welt. Also mit anderen Worten, unsere Alltagsbeschäftigungen. Das, was wir im Alltag eben tun. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die uns so in Beschlag nehmen können, dass wir gar keine Zeit haben, über das Wort nachzudenken und die Wahrheit an uns ranzulassen. Also uns geht es auch immer so, dass wir kämpfen müssen drum. Wir sind beide voll berufstätig. Ich nur noch 30 Tage, Halleluja. Aber wir müssen drum kämpfen, dass wir Zeit finden und freischaufeln, dass wir den Raum für das Wort Gottes einräumen, dass es wirklich an uns wirken kann. Wisst ihr, dass sogar der Dienst in der Gemeinde uns von der Wahrheit Gottes abhalten kann? Wir können so in ein Hamsterrad religiöser Beschäftigungen eingespannt sein. Ich sage das auch aus eigener Erfahrung. Wir können so mit dem beschäftigt sein, was wir angeblich für Gott tun, dass Gott gar keine Gelegenheit mehr hat, zu uns zu sagen, was er eigentlich von uns will. Jesus nennt dann als zweites den Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums. Wisst ihr, hier ist nicht nur der Reichtum gemeint, dass man sich einen Lamborghini leisten kann und eine Yacht in Monaco oder was weiß ich, sondern eigentlich geht es hier darum, dass man mehr hat, als man braucht. Leben wir hier nicht in einer Welt, wo man mehr hat, als man braucht? Unsere Lebensmöglichkeiten nehmen uns doch auch in Beschlag. Wir haben so viele Möglichkeiten, irgendwie unsere Zeit zu vertun. Es gibt so viele kulturelle Angebote in unserer Umgebung hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit einspannen können. Es gibt Leute, die den ganzen Tag Fernsehen gucken. Oder was weiß ich, irgendein Hobby. Und ich glaube sogar, dass es auch einen Überfluss an geistlichen Gütern geben kann, der uns von der Wahrheit abhält. Wisst ihr, als Silvia und ich jung waren, wir waren damals in einem Hauskreis, der nannte sich Bible Meeting. Und die Silvia kann da ein Lied davon singen. Da waren so ein paar junge Männer, ich eingeschlossen. Wir haben gerne in den Krümeln gewühlt. Wir haben irgendein Wort da aus dem Bibeltext raus und dann haben wir uns über dieses Wort unterhalten und was weiß ich. Und haben uns da drüber gestritten, was das bedeutet und so weiter und hin und her und was weiß ich. Wisst ihr, das war alles fruchtlos. Weil wir haben uns damit so beschäftigt, dass wir mit dem eigentlichen Anspruch dessen des Bibeltextes gar nicht beschäftigt haben. Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 14, also schreibt er an Timotheus als Anweisung, als Gemeindeleiter: Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als nur zur Verwirrung der Zuhörer. Das haben wir damals bis zum Anschlag betrieben. Oh, Schande über mich. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Entwickeln wir in unserer Gemeinde eine Kultur, die nicht sich über Kleinigkeiten streitet, sondern an der Hauptsache arbeitet und dem Heiligen Geist Raum gibt, das in uns zu machen und mit uns zu machen, was er möchte. Und als drittes nennt Paulus dann noch, Jesus dann noch die Begierden nach anderen Dingen. Also alles, wonach wir uns sonst noch ziemlich sehnen. Weiß nicht, was es ist. Meistens sind es materielle Sachen, was wir denken zu brauchen. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Im Prinzip beschäftigen wir uns dann sehr damit, wie wir das bekommen. Aber all diesen Dingen ist gemeinsam. All diesen Dingen, die Dornen repräsentieren, ist gemeinsam, dass sie das Wort, was wir aufgenommen haben, überwuchern. Dass sie letztendlich dazu führen, dass es unfruchtbar ist. Dass sie letztlich dazu führen, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns nicht weiterbringen. Ja, und dann kommt der vierte Boden, der fruchtbare Boden. Da sagt also Jesus in Vers 20 bei anderen: Schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort und nehmen es auf und bringen Frucht, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Also zwei Fragen, die sich hier stellen. Was spricht Gott in deinem Leben? Was spricht Gott in deinem Leben? Hat er Gelegenheit zu sprechen? Bist du überhaupt auf Empfang? Und die zweite Frage, was machst du damit? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und The Message übersetzt es so: Wenn ihr euch bei mir wohnhaft einrichtet und wenn meine Worte in euch zu Hause sind. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 16: Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Gebt dem Wort Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Und von Maria heißt es in Lukas 2, Vers 19, also der Mutter Jesu: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Passion Translation übersetzt: Maria aber schätzte und bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte so oft darüber nach, was sie bedeuteten. Ein letzter Bibelvers aus 5. Mose 32, mit dem wir am Anfang, mit dem ich das Wert des Wortes Gottes euch nahebringen wollte. Da heißt es: Nehmt euch die Worte, mit denen ich euch heute ermahnt habe, zu Herzen. Nehmt euch die Worte, mit denen ich euch heute ermahnt habe, zu Herzen. Schärft sie euren Kindern ein, damit sie jedes Wort dieses Gesetzes gewissenhaft befolgen. Diese Anweisungen sind nicht nur leere Worte, sie sind euer Leben. Es sind nicht nur leere Worte, sie sind euer Leben. Wenn ihr diese Worte ernst nehmt, könnt ihr lange in dem Land leben, das ihr erobern werdet, nachdem ihr den Jordan überquert habt. Ich liebe dieses Zitat von Smith Wigglesworth. Das stammt nicht von Smith Wigglesworth selbst, aber er hat es zitiert und es ist uns von ihm überliefert. Und ich habe das selbst in meine Bibel vorne reingeschrieben. Da heißt es: Vergleiche dieses Buch niemals mit anderen Büchern. Denke oder sage niemals, dass dieses Buch das Wort Gottes enthält. Es ist das Wort Gottes. Es ist übernatürlich im Ursprung, ewig in der Dauer, unaussprechlich im Wert, unendlich im Umfang, erneuernd in seiner Kraft, unfehlbar in seiner Autorität, von universellem Interesse, persönlich in der Anwendung, inspiriert in seiner Gesamtheit. Das lese ich nochmal. Es ist übernatürlich im Ursprung, von Gott eingehaucht, schreibt Paulus. Übernatürlich im Ursprung, ewig in der Dauer. Das Wort Gottes wird nie vergehen, nie. Heinemann hat, glaube ich, gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Ewig in der Dauer, unaussprechlich im Wert, unendlich im Umfang, erneuernd in der Kraft, unfehlbar in seiner Autorität, von universellem Interesse, persönlich in der Anwendung, inspiriert in seiner Gesamtheit. Lies es durch, schreib es auf, bete es in dich hinein, arbeite es aus und dann gib's weiter. Wie viel Wert misst du dem Wort Gottes bei? Was bist du bereit zu investieren, damit das Wort Gott in deinem Leben als Saat überhaupt ausgesät werden kann und wachsen kann und Frucht bringen kann? Lass uns beten. Herr, dein Wort ist so wunderbar. Es ist so ein großes Geschenk an uns, dass wir schwarz auf weiß haben, was dein Wille ist, dass wir es lesen können, wie du bist, dass wir dich kennenlernen können durch dein Wort, dass wir wissen dürfen, was du von uns erwartest, dass du da hineingeschrieben hast, welche wunderbaren Verheißungen du für uns hast. Dass es lebendig ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dass es wirksam ist, dass es auch in unserem Leben die Frucht wachsen lassen kann, die von dir für uns bestimmt ist. Herr, wir danken dir dafür und ich bitte dich, bereite du die Herzensböden vor. Hilf uns, dass wir einen neuen Schwerpunkt setzen auf das, was du zu sagen hast in unser Leben. Und dass wir die Zeit freischaufeln, dass du Gelegenheit hast, zu uns zu reden, durch dein Wort. Und lass deinen Heiligen Geist so an uns wirken, dass es lebendig wird. Nimm das Wort und mach es zu unserem Wort. Zeige uns, was du über uns denkst. Lass uns erkennen, was du mit unserem Leben vorhast. Und schenk uns den Mut, das umzusetzen und auch die Kraft, damit dein Wort in unserem Leben aufgehen kann, dass es blühen kann und gedeihen kann. Und hilf uns, dass wir anfangen, das Unkraut unseres Lebens wegzujäten, konsequent. Dass wir all das, was auf uns einbombardiert wird, womit wir wirklich ständig bedrängt werden, dass wir dem keinen Raum geben, wenn es nicht deinem Wort entspricht. Wenn es dir widerspricht, dann hilf uns, dass wir es erkennen und jeden, Herr, ausreißen mit der Wurzel. Herr, wir preisen dich für dein Reden. Danke, dass du heute noch genauso redest, dass du ständig redest. Hilf uns, auf Empfang zu kommen und unsere Antennen auszufahren für dich und für dein Reden. Und hab Dank, dass dein Wort niemals enden wird und dass es ewig Bestand hat und die ewige Wahrheit ist. Amen.